Einen wunderschönen guten Abend. Wir wollen heute mit der Apostelgeschichte fortfahren. Aber bevor wir das tun, möchte ich einmal beten. Lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir haben Durst nach deinem Wort. Wir wollen, dass du uns selbst aus deinem Wort ernährst, dass du uns selbst dein Wort öffnest, denn du hast es uns gegeben. Wir wollen dich bitten, dass du ja, uns bei der Bibelbetrachtung segnest, dass du mir Weisheit und innere Ruhe schenkst, auch das weiterzugeben, was du mir aufs Herz gelegt hast. Schenke uns allen offene Herzen, damit wir das Wort aufnehmen, damit wir für unser Glaubensleben lernen und ein Stückchen wachsen. Denn das kannst du, nur du machen, durch den Heiligen Geist an uns. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, wir sind in Apostelgeschichte 2. Wir haben heute recht langen Text. Und heißt aber nicht, dass wir heute recht lang machen. Wenn ich so die Apostelgeschichte am Anfang bis Kapitel 3 anschaue, dann passieren da lauter großartige Dinge, lauter grundlegende Sachen. Zum einen, Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern, mit denen er 3 Jahre lang unterwegs war. Er fährt in den Himmel und 10 Tage später passiert das, was wir letzte Woche betrachtet haben, dass der Heilige Geist auf dieser Erde sichtbar auf seine Jünger kommt. Und heute werden wir einen Text betrachten, wo die erste und die neue Gemeinde entsteht zu Jerusalem. Jesus, bevor er in den Himmel gefahren ist, er sagt zu den Jüngern in Kapitel 1, Vers 5, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Jesus sagt den Jüngern, die sollen in Jerusalem bleiben und ein paar Tage später wird irgendwas passieren, was außergewöhnlich ist, was noch nie davor passiert ist und was auch nie danach sich wiederholen wird. Er sagt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann sagt er ihnen, wozu der Heilige Geist kommt. Er sagt zu ihnen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und so bleiben die Apostel mit einigen anderen Jüngern oder Nachfolger Jesu in Jerusalem und warten auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Und ungefähr 10 Tage später, da kommt der Heilige Geist. Da kommt der Heilige Geist sichtbar auf die Jünger. Und das ist das, was Jesus meinte, nicht lange nach diesen Tagen wird das passieren. Das ist ein Ereignis, was hervorsticht aus der ganzen Geschichte. Und dann gibt der Heilige Geist den Jüngern, damit, dass sie in anderen Sprachen reden und dass die alle möglichen Völker sie in ihrer eigenen Sprache verstehen könnten. Und so erfüllen sie sofort praktisch, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen ist, den Auftrag Jesu. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich meine, das erfüllt sich wörtlich. Jesus sagt nicht, oder Jesus hat zu denen nicht gesagt, ihr solltet meine Zeugen sein, sondern er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Und die sind automatisch seine Zeugen geworden. Die haben sofort über die großen Taten Gottes gesprochen. Und nun, da entstand so ein bisschen Unverständnis unter den Leuten, vor allem die Leute, die sowieso skeptisch gegen diese neue Lehre war, waren und die vor allem die anderen Sprachen nicht verstanden haben, dann haben sie gespottet und die haben gesagt, die Leute, die jetzt auf einmal andere Sprachen sprechen, die sind einfach betrunken. Und daraufhin antwortet Petrus, und das ist die erste Predigt überhaupt in der Gemeindegeschichte, würde ich mal sagen, die heißt auch bei mir in Luther-Übersetzung die Pfingstpredigt des Petrus. Und ich habe mir gedacht, wir werden auch den ganzen oder die ganze Predigt einmal lesen, weil das eine Predigt ist. Und ich fand das nicht angebracht, dass wir erstmal Vers für Vers lesen, sondern weil das eine zusammenhängende Rede ist, dann wollte ich sie auch gerne auch in einem Stück lesen. Und ich wollte euch bitten, wenn oder hört aufmerksam zu oder verfolgt mit in euren Bibeln. Und wenn ihr über irgendeinen Gedanken stolpert, wenn ihr meint, oh, da habe ich eine Frage, da werden wir danach die Bibelarbeit auch damit beginnen, dass wir so ins Gespräch versuchen zu kommen, dass die Fragen, die bei euch entstanden sind, so ganz spontan, dass wir vielleicht versuchen, da erstmal auf die Fragen einzugehen. Und und dann so gehen wir dann auch weiter. Und noch eine zweite Bitte, hört mal die ganze Predigt und versucht mal für euch irgendwie eine Überschrift über die Predigt zu machen. Warum ging das? Was wollte Petrus eigentlich den Leuten sagen? Oder was war sein so der rote Faden oder der Schwerpunkt seiner Predigt? Also einfach im Hinterkopf behalten, aufmerksam zuhören, fragen und dann die Überschrift. Ab Vers 14, Kapitel 2, Vers 14 bis 36. Da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst die dritte Stunde am Tage. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, in Joel 3, Verse 1 bis 5. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben, und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dann hingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Denn David spricht von ihm in Psalm 16, Verse 8 bis 11, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben, und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihn Gott verheißen hatte, mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Das war die Pfingstpredigt von Petrus. Jetzt habt ihr das Wort. Ist jemand irgendwo eine Frage aufgetaucht? Andreas hat Mikrofon, damit wir auch im Mikrofon reden können. Einmal kurz melden und dann kommt Andreas zu euch.
Ja. In Vers 30, da geht es um David und da heißt es, da er nun ein Prophet war. David war doch kein Prophet.
Anscheinend war er ein Prophet, wenn das hier so steht. Er war König und Prophet. Also wenn wir diese ganze Verse ab 25 bis Ende lesen, er war einfach ein Prophet. So wie Petrus das erklärt, worüber er in diesem Psalm schreibt, er hat einfach auf Jesus hin gesprochen oder geschrieben. Deswegen musste er einfach ein Prophet sein. Oder? Ja.
In der Geschichte kennen wir das nicht, dass er als Prophet bezeichnet wird, aber seine Zahlen sprechen. Ja.
Weiß jemand so spontan, ob David noch irgendwo an einer Stelle als Prophet genannt wird? Oder ist das die einzige Stelle? Also mir ist das jetzt nicht bewusst. Ja, Viktor?
Ich habe nichts von dem verstanden, was Jakob gesagt hat. Deswegen sage ich jetzt einfach das, was ich jetzt hier habe. Und zwar sind die letzten Worte Davids. Da spricht er in 2. Samuel 23, Vers 2. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Und das wird quasi als Belegstelle genommen, weil die Propheten haben das gesprochen, was der Geist Gottes gesagt hat.
Ja. Also. Noch jemand eine Frage? Ihr habt wahrscheinlich Bedenken, das ist ein recht langer Text, wir wollen nicht viel Vorrede halten. Hat sich jemand Gedanken gemacht, was wir für eine Überschrift über die Predigt von Petrus machen können? Warum ging es in dieser Predigt hauptsächlich? Von Hoffnung.
Jesus ist der Messias, der eingeladen wird.
Jesus ist der Messias und jeder, der an ihn glaubt, der wird gerettet. Sein was? Wer seinen Namen anruft, der wird gerettet. Ich habe auch so ähnlich formuliert, Jesus, der Messias und Herr. Was mir aufgefallen ist, der Petrus, der spricht diese Predigt auf eine Bemerkung hin, als ob. Also am Ende vom Kapitel, oder Kapitel 2, Vers 13 oder 12. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Wein. Also da ist Pfingsten passiert, da kam der Heilige Geist sichtbar und Petrus, statt den Leuten jetzt zu erklären, wie toll der Heilige Geist wirkt, was er für eine Macht hat, was keine Rede davon. Er erklärt am Anfang, oder er nimmt diese alttestamentliche Stelle aus Joel und sagt, das ist das passiert, was Joel schon davor, schon lange davor gesagt hat. Und zwar, der hat sich an die Juden gewandt. Da waren ausschließlich Juden dabei. Allein die Anrede, Juden, liebe Männer und alle, die in Jerusalem wohnt, er spricht das jüdische Volk an und die waren, nehme ich an, schon im Alten Testament so ein bisschen bewandert. Und dann nimmt er diese Stelle, das eigentlich auch für das Volk Gottes gegolten hat. Das ist die endzeitliche Verheißung. Und da spricht, es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das ist vielleicht so eine Feinheit, wo die Juden vielleicht nicht ganz verstanden haben, weil für sie galt immer noch, dass Gott mit ihnen Geschichte macht. Die Zeit der Gemeinde, auch für die meisten Propheten, die waren wie in so einem Tal. Die ahnten, dass da was kommt, aber die haben ausschließlich oder fast ausschließlich nur die Geschichte mit Israel, die Geschichte Gottes mit Israel gesehen. Und dann zitiert er diese Stelle und sagt, das ist das geschehen, weil Gott damals gesagt hat, ich werde ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Gott wird auch ausgießen seinen Geist auf das Volk Israel. Und interessanterweise, diese Stelle aus Joel, der erwähnt in keinster Weise die Sprachenreden, dass sie auf einmal in anderen Sprachen reden werden, sondern er sagt hier, eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, eure Alten sollen Träume haben und so weiter. Und dann sagt er zum Schluss, und ich werde viele Wunder und Zeichen machen am Himmel, mit Feuer und Rauchdampf und Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und Mond in Blut verwandelt werden. Das sind wiederum so Sachen, die noch eigentlich ausstehen. Petrus wollte eigentlich den Juden sagen, das ist das, dass der Heilige Geist auf die Menschheit kommt. Gott hat seinen Geist ausgegossen. Und einige Sachen, so wie die Wunder, die Gott gesagt hat, dass die Sonne sich verfinstern wird und so weiter, das hat auch Johannes gesehen für die Endzeit, für die Zeit des Gerichts. Da wird Gott noch viele Sachen tun, die wir hier schon in diesem Text sehen. Aber Tatsache ist, dass Petrus wollte den Juden sagen, es ist genau das passiert, was Joel schon vor langer, langer Zeit prophezeit hat. Und es heißt, dass der Heilige Geist wird auf alles Fleisch ausgegossen. Und da ist die Gemeinde gemeint. Der wird auf alles Fleisch, also das Heil gehört auch den Heiden ab jetzt. Das haben die Juden vielleicht erstmal noch nicht verstanden. Und dann sagte er zum Schluss, oder diese Joel-Stelle, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Die Zeit des Heils, die Zeit der Gemeinde, die Zeit der Errettung. Lass uns eine Stelle lesen aus Römer 10, Verse 9 bis 13. Da zitiert Apostel Paulus auch die gleiche Stelle aus Joel 3, Vers 5. Ich lese aber schon von Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Joel 3, Vers 5. Also der wendet hier diese prophetische Stelle auf Jesus hin. Und er sagt, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Ab Vers 22, da beginnt er nochmal, oder er redet die Leute nochmal an, als ob er jetzt einen ganz neuen Gedanken macht. So, jetzt hat er in der Kürze einfach den Leuten erklärt, das, was ihr jetzt gesehen habt und erfahren habt, das ist das Kommen des Heiligen Geistes. Punkt. Und dann geht er über und malt den Zuhörer Jesus in seiner voller Größe, in seiner voller Erhabenheit und in dem, was er für uns Menschen vollbracht hat. Verse 22 bis 24. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte: Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es dann unmöglich war, dass er vom Tode festgehalten werden konnte. Er sagt, diesen Jesus von Nazareth. Er spricht ganz verständlich jetzt für die Bevölkerung und sagt, diesen Mann, den ihr alle kennt, den ihr auch genannt habt, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Also ganz normal, der gebraucht hier, glaube ich, auch absichtlich den niedrigen Namen des Herrn und sagst, dieser Jesus von Nazareth, hat Gott unter euch ausgewiesen durch Taten und Wunder und Zeichen. Wir haben, ich glaube, am Sonntag war das in der Predigt, dass Gott jedes Mal, wenn er was Besonderes für die Menschheit sichtbar machen will, dann lässt er das mit Wunder und Zeichen begleiten. Und so war das auch mit Jesus. Die kannten diesen Jesus, diesen normalen, der Sohn des Zimmermanns, und Gott hat ihn ausgewiesen durch Wunder und Zeichen. Lass uns eine Stelle lesen aus Lukas 7. Das ist die Begebenheit, wo Johannes der Täufer schon gefangen genommen worden ist. Und er war sich einen Moment unsicher, ob der Jesus wirklich der verheißene Messias ist oder nicht. Und dann schickt er seine Jünger nach Jesus hin und die fragten ihn, ja, bist du der oder sollen wir noch weiter warten? Was antwortet Jesus den Jüngern oder den Jüngern von Johannes? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin, geht und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Gott hat diesen Jesus durch diese Zeichen und Wunder, die eigentlich nur Gott tun kann, in ihrer Mitte ausgewiesen, als den Messias, als den Sohn Gottes. Und interessant, Petrus, der spricht hier davon, dass Jesus, dass Gott schon vorhergesehen hat, dass Jesus auf diese Erde kommt, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Und er hat das schon eigentlich geplant. Aber er sagt wiederum, ihr habt diesen Jesus durch die Hand der Römer umgebracht. Er spricht sie fast am Anfang seiner Predigt auf ihre Sünde hin. Und er stellt sie vor ihrer Verantwortung vor und sagt, ihr habt das gemacht. Ihr habt den, der zu euch gekommen ist, abgelehnt und ihr ging so weit, dass ihr ihn mit den Heiden zusammen umgebracht habt. Aber diesen Mann, aber Gott hat ihn auferweckt. Gott hat seinen Plan vollkommen gemacht. Denn Jesus konnte nicht im Tod bleiben. Er starb für die Sünde der Menschheit, nicht für seine eigene Sünde. Er konnte einfach nicht vom Tode festgehalten werden. Und dann erklärt er, nimmt er diese Stelle, was Katie auch gefragt hat, und zitiert einfach David. Und er sagt, denn David spricht von ihm. Und dann zitiert er den Psalm 16, wo auch David eigentlich seine persönliche Zuversicht auf Gott schildert. Er schildert einfach, wie ruhig er vor Gott ist, denn er weiß, in Gottes Hand beschützt und bewahrt zu bleiben. Und er weiß sogar, selbst wenn ihm Todesängste kommen, darf er immer noch ruhig bleiben und auf Gott vertrauen, denn Gott wird ihn nicht sterben lassen. So, das ist der Sinn dieses Psalms. Aber so wie Petrus das später erklärt und er sagt, er war ja ein Prophet und er starb und sein Grab ist unter uns. Wie konnte er von sich reden, dass er nicht der Verwesung übergeben wird, sondern er sprach über Jesus Christus. Denn er sagt in in Vers 30, da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihn Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Er wusste, Gott hat ihm verheißen und fest zugesagt, dein Thron wird in Ewigkeit bestehen. Und da wird ein Nachkomme von dir, der von dir abstammen wird, der wird auf diesem Thron sitzen, und zwar in aller Ewigkeit. Lass uns eine Stelle lesen aus 2. Samuel, Vers 7 oder Kapitel 7, Verse 11 bis 16. Das ist eigentlich die Zusage von Gott an David. 2. Samuel 7, 11 bis 16. Seit der Zeit, da ich lese Vers 12. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Zum einen war diese Prophezeiung oder diese Zusage auf Salomo hin, aber zum anderen auf Jesus Christus gerichtet. Psalm 89, Verse 4 und 5. Psalm 89, Verse 4 und 5 spricht das Gleiche an. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knechte, geschworen. Ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinem Thron bauen für und für. Also Gott hat David eine feste Zusage gemacht, dass sein Thron wird ewig bestehen. Und wir wissen, dass Gott ist noch nicht fertig mit seinem Volk. Die Geschichte mit dem Volk Israel, ein Teil der Geschichte, die folgt noch, nachdem die Gemeinde entrückt ist. Und dann zitiert er noch ein Wort und da zielt er darauf aus, auf die Jesu Himmelfahrt, ab Vers 33 oder 34. Also in Vers 33, da geht er noch mal kurz drauf an und sagt, dass Jesus erhöht worden ist und er hat vom Vater den Heiligen Geist empfangen und den hat er auch ausgegossen. Das ist wieder so ein Nebensatz, geht er auf die Ereignisse drauf ein, was die Leute erlebt haben. Und er sagt zwar nicht direkt hier, das ist das, was ihr gesehen habt, sondern Jesus hat das und das gemacht und er hat den Heiligen Geist ausgegossen. Und dann spricht er in Vers 34 und 35, denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Er spricht hier eindeutig über die Erhöhung Jesu Christi, dass er in den Himmel gefahren ist. Und er schließt seine Predigt, indem er die Juden nochmal auf ihre Sünde hinweist. So wisse nun das ganze Haus Israel, Vers 36, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, er spricht wieder Jesus, nicht Christus, nicht der Herr, sondern diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Den ihr gekreuzigt habt. Ihr habt den abgelehnt und die Sünde ist bei euch. Es ist schon interessant und mir war das eigentlich auch selber neu, dass Petrus gerade in dieser Predigt direkt nach dem so ein großartigen Ereignis, wo der Heilige Geist sichtbar auf diese Erde kam, er lenkt die Augen seiner Zuhörer nur auf Jesus Christus, nur auf den erhöhten Herrn der, so wie das hier heißt, zum Herrn, und Christus hat ihn Gott gemacht. Er spricht nicht so viel über den Heiligen Geist. Und sehr oft, gerade in der letzten Zeit, wird sehr viel in bestimmten Kreisen sich sehr viel mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Sehr viel mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aber da oder hier, wo das direkt passiert ist, wo das in so einer Demonstration passiert ist, mit so einer Wucht passiert ist, Petrus weiß nichts anderes, als Jesus Christus in die Mitte zu stellen und ihn vor Augen seiner Hörer zu malen. Gibt es dazu vielleicht Fragen oder noch was dazu zu sagen? Okay, dann lesen wir den nächsten Text. Und das ist die erste Gemeinde zu Jerusalem. So ist die erste Gemeinde entstanden. Verse 37 bis 47. Ich lese auch wiederum diesen ganzen Text und dann spontane Fragen könnt ihr euch im Nachhinein äußern und dann versuchen wir vielleicht darauf erstmal eingehen. Vers 37 bis 47. Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er das und ermahnte sie und sprach: Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, was einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen bei ganzem Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gibt's Fragen erstmal zu diesem Text?
Ja. Ist das dann erlaubt, dass man, da stand ja eben, dass sie in den Häusern zusammenkamen und in den Häusern zusammen auch das Brot gebrochen haben? Wenn ich das so lese, dann könnte ich mir vorstellen, dass es erlaubt ist, dass man auch in der Familie, beziehungsweise wenn man zum Beispiel mit Leuten zusammen ist, dass man sich gegenseitig besucht, dass man dann auch das Brot brechen darf. Ist das so?
Ob das erlaubt ist? Ja, also aus diesem Text kann ich nicht schließen, ob das erlaubt oder verboten ist. Da müssen wir gucken, vielleicht in den Briefen des Neuen Testaments. Ich würde mal sagen, das ist jetzt eine besondere Situation. Das ist, es entstand die erste Gemeinde und die versammelt sich, also das waren alles Juden. Und die haben eigentlich nicht sofort mit dem Judentum abgebrochen, sondern die versammeln sich im Tempel. Also wenn sie sich im Tempel als Christen versammelt haben, dann war das noch nicht so mit den Priestern und Schriftgelehrten war nie so ein Bruch entstanden. Aber sie haben sich gleichzeitig auch in ihren Häusern versammelt. Und ob sie jetzt das Abendmahl hier und dort zu Hause gefeiert haben, durchaus möglich. Ja.
Ich denke, auch so ähnlich, wie du jetzt gerade eben gesagt hast, also das kam ja von dem Passah und das Passah wurde immer zu Hause in der Familie gefeiert. Ja. Ja, deswegen haben die das genauso gemacht. In 1. Korinther 11 finden wir aber, dass es explizit ein Mahl der Gemeinschaft ist. Und dort steht auch, dass wir aufeinander warten sollen. Also da ist der Rahmen ein etwas anderer geworden in der Gemeinde, als das, was die Juden quasi gerade aus, wo die Gemeinde entstanden ist, mitgenommen haben. Ja? Ja. Also es grundsätzlich bestimmt nicht verboten ist, in einem Haus zu machen. Und trotzdem ist das Wesen des Abendmahls ein etwas anderes geworden als das Passahmahl von damals, was die Juden so gerade übernommen haben. Und das, was wir jetzt hier lesen, in Ende von Kapitel 2, ist auch nicht unbedingt so das einzig wahre Modell für die Gemeinde, sondern das finden wir wirklich dann in den Briefen genauer beschrieben.
Mhm. Eigentlich, wenn wir jetzt den Sinn der Gemeinde lesen, hat noch jemand eine Frage? Ja.
Ich meine, das war ja oft ein ganz normales Essen. Und wo die gedacht haben auch an Jesu Tod, also nicht in dem Rahmen, denke ich mal, wie wir das jetzt hier gewohnt sind. Das hat sich dann mit der Zeit wahrscheinlich verändert. Ne? Deswegen schreibt auch Paulus, dass man das nicht missachten soll. Manche haben sich wahrscheinlich haben zu viel gegessen, manche zu wenig, reiche, arme. So ungefähr.
Ja, das war eigentlich die Entstellung wiederum des Abendmahls. Wenn wir hier Vers 22 oder Vers 41 und 42 einen Zusammenhang lesen, dann wird uns ein bisschen klar, was das Brotbrechen im Sinne des das Mahl des Herrn eigentlich für die Christen damals schon bedeutete. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tagen wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Da steht nichts von Familien, sondern die Leute, die an das Wort Gottes geglaubt haben, die wurden hinzugefügt zur Gemeinde Gottes. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die vier grundlegenden Dinge, an die sich die Christen, da waren mit Sicherheit nicht alles, die ganzen Familien sich bekehrt haben, sondern die Christen, die geglaubt haben, die neues Leben empfangen haben, da lesen wir, die suchten Gemeinschaft untereinander, die suchten die Lehre der Apostel, die in ihnen entstand auf einmal dieser Hunger nach Wort Gottes. In ihnen entstanden auf einmal dieser Hunger danach, um zu wissen überhaupt, woran sie glauben. Und die Lehre der Apostel, das war ja eigentlich das, was die Apostel mit Jesus erlebt haben, was sie von Jesus gehört haben, das gaben sie einfach weiter, in dem Moment noch. Weil das Neue Testament war noch nicht da, das Alte, die konnten, so wie Petrus hier in dieser ersten Predigt, das alttestamentliche Wort und die Verheißung auf Jesus, und das hat er zusammengebracht und den Leuten erklärt, das ist das passiert. Und vieles andere, die Lehre der Apostel war eigentlich das, was die Jünger von Jesus oder mit Jesus erlebt haben und von Jesus gehört haben, das gaben sie weiter. Und so die Neubekehrten, diese neue Gemeinde, die suchten auf einmal die Gemeinschaft untereinander. Denen war das auch nicht mehr wichtig, ob der aus dieser Kaste kommt, aus der anderen, sondern sie hat vereint das eine, dass sie jetzt gerettet sind durch den Namen Jesu Christi. Also diese vier Dinge, diese vier grundsätzliche Dinge, und ich meine, diese vier grundsätzliche Dinge, die dürfen in keinem Zeitalter in einer lebendigen Gemeinde fehlen. Das heißt, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, Jesus im Mittelpunkt, die Predigt, das Wort Gottes, In der Gemeinschaft stärken wir Gemeinschaften untereinander. Das Brotbrechen und die Gebetsgemeinschaften. Manche Übersetzungen, die übersetzen, was hier bei mir übersetzt ist mit Gebet, manche übersetzen dies mit Gebetsgemeinschaften. Also gemeinsames Gebet. Das waren so die vier grundlegenden Dinge, die fast, kann man sagen, automatisch entstanden innerhalb dieser jungen Gemeinschaft, die auf diese Predigt daraufhin entstanden ist. Interessant ist, wie hier schon der Heilige Geist, ohne dass er genannt wird, auf einmal wirkt. Der Abschnitt fängt in Vers 37, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und der anderen Apostel, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ich meine, die haben doch das Ganze erlebt und die hören das nicht zum ersten Mal, die ganze Geschichten. Aber jetzt auf einmal, da wirkt der Heilige Geist. Er spricht sie direkt ins Herz an. Und das ist auch interessant, das habe ich auch bei mir oft gemerkt. Da hörst du eine Predigt, du hörst eigentlich nichts Neues. Vielleicht ein Gedanken, den du schon zigmal gehört hast. Und auf einmal macht das bei dir Klick. Oder überführt dich der Sünde. Oder macht dich froh über eine Verheißung. Oder irgendwas anderes. Da wirkt der Heilige Geist. Ohne dass groß die Rede von dem Heiligen Geist hier ist. Der Heilige Geist, der überführt die Menschen und der spricht sie auf ihre Sünde. Und Petrus erklärt ihnen einfach den Weg zum Heil, den Weg zur Errettung. Und mit ganz einfachen Worten, Petrus spricht zu ihnen, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Eigentlich habe ich hier eine Frage erwartet. Tut Buße, lasst euch taufen, damit eure Sünden vergeben werden. Ich habe mir das ganz einfach gemacht. Den Satz, wenn man den ein bisschen anders zusammensetzt, tut Buße, damit eure Sünden vergeben werden und daraufhin lasst euch taufen. Und so werdet ihr den Heiligen Geist empfangen. Ja? Dieses Sünden vergeben, das bezieht sich jetzt nicht auf das Taufen, sondern das bezieht sich auf Buße tun. Und ich glaube, uns kann die Sünde, ich sage einfach provokant, uns kann die Sünde nur dann vergeben werden, wenn wir Buße darüber tun. Wenn wir die Sünde einsehen und wenn wir die Sünde beim Namen nennen. Und dazu fordert der Petrus jetzt seine Zuhörer auf und sagt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergehen soll, wenn ihr gerettet werden wollt, dann tut Buße über eure Sünden und dann wird euch die Sünde vergeben und dann lasst euch taufen. Also er fordert sie, irgendwas zu tun. Und ich meine, zu unserer Errettung, da können wir wohl was dazu tun. Sonst hätte Petrus das nicht gesagt. Und er sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Das ist unsere Aufgabe. Und das mit dem Heiligen Geist, da sind wir völlig passiv. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist Gottes Sache. Um den Heiligen Geist brauchen wir uns nicht bemühen. Auch wenn uns oft das eingetrichtert wird, du musst noch was erleben, du musst noch was fühlen. Aus dieser Stelle und auch aus den anderen sehe ich einfach ganz deutlich, ich tue Buße, ich empfange die Vergebung und ich gehe den Schritt voll und ganz und ich lasse mich taufen. Aber dass ich den Heiligen Geist bekomme, das tut Gott selbst, genauso wie meine Gaben. Ich kann da nichts dafür tun, damit ich die oder die andere Gabe bekomme, sondern das tut Gott. Da sind wir passiv. Und eine Sache habe ich gelernt, wenn wir uns über bestimmte schwierige Sachen, gerade mit dem Heiligen Geist, mit den Gaben, mit Sprachen reden, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann müssen wir immer zuerst die einfachste und die grundlegende Bibelstellen lesen. Und das ist, was der Heilige Geist angeht und was die Gaben angeht, das ist die Apostelgeschichte 2 und einige anderen Kapitel. Die erklären einfach alles. Was in den Briefen steht, das ist, da klären die Apostel nochmal auf, aber die greifen immer wieder hier drauf zurück. Ja, noch eine Sache wollte ich kurz drauf eingehen, Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Es kam aber Furcht über alle Seelen. Das ist jetzt nicht explizit gesagt, ob das über die Nachbarn oder über die Gläubigen die Furcht. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, wenn wir uns ganz Gott zuwenden, dann werden wir automatisch und mit Sicherheit mit Gottesfurcht erfüllt werden. Gottesfurcht und Angst, das sind ein bisschen andere Sachen, verschiedene Sachen. Aber da, wo Gott am Wirken ist, da entsteht Gottesfurcht. Und da heißt das, und das geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wir haben davor schon betrachtet, dass Gott Jesus durch Wundertaten, durch Zeichen und Wunder unter den Juden ausgewiesen hat. Und hier macht Gott, dass er die Autorität, die apostolische Autorität der Apostel durch Wunder und Zeichen bestätigt. Lass uns 2. Korinther 12, Vers 12 lesen. Da muss sich der Apostel Paulus bei den Korinthern irgendwie gerechtfertigen, dass er auch ein Apostel ist. Und dann gibt er 2. Korinther 12, Vers 12, und dann sagt er Folgendes: Denn es sind ja Zeichen eines Apostels unter euch geschehen, in aller Geduld mit Zeichen und mit Wundern und mit Taten. Er schreibt, ich bin auch ein Apostel, denn ihr habt beobachtet, dass ich oder dass Gott auch durch mich auch Zeichen und Wunder gewirkt hat. Unter Hebräer 2, Verse 3 und 4. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn, bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei mächtige Taten durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ich meine, das mit den Zeichen und Wunder, das, was heute vielfach so propagiert wird, ich meine, das ist im fremdes Amt greifen, wenn ich so ausdrücken darf. Aus diesen Stellen, die ich eben gelesen habe, die Zeichen und Wunder, die hat Gott durch die Apostel, die hat Gott durch Jesus gewirkt hat, und zwar zu einem bestimmten Ziel, dass er zeigt, das sind meine auserwählten Werkzeuge, durch die will ich ein durch die will ich was Bestimmtes bewirken. Und zwar durch Jesus Christus, dass er Messias ist, dass er der Retter der Welt ist und der Apostel, dass das die Augenzeugen sind. Und da sind die ersten Zeugen Jesu Christi. Und von den Aposteln haben wir auch die Briefe und die Zeugnisse. Also ich meine, meine persönliche Überzeugung, die Zeichen und Wunder, die sind für die Apostel gegeben, damit ihre apostolische Autorität eigentlich bestätigt werde von Gott. Ja, und dann beschreibt er eigentlich, wie die Gemeinde gelebt hat. Ich glaube, da werden wir zeithalber nicht jetzt groß darauf eingehen. Die haben nur so zusammengelebt, die haben sich einander so lieb gehabt, dass für sie war die höchste Priorität, füreinander zu sorgen. Wir lesen hier sogar, dass sie ihre Güter verkauft haben und das Geld dafür haben sie denjenigen gegeben, die das nötig hatten. Man sagt auch, dass sie mit der Zeit irgendwann mal begriffen haben, dass der Herr noch nicht jetzt kommt, dass sie das abgelegt haben. Aber ich persönlich finde, das ist eine gute Lehre für uns und das ist eine gute Eigenschaft eines Christen, dass man füreinander sorgt, dass man ein offenes Auge füreinander hat. Und das ist, ich bin fasziniert von diesen paar Versen, wie ja die Gemeinde, die echte Gemeinde Gottes beschrieben ist, mit ihren Eigenschaften, wie so fast automatisch was entstanden ist, was du nie eintrainieren kannst. Du kannst das Geben trainieren, wir können uns gegenseitig ermutigen, gib dem Bedürftigen, aber wenn der Heilige Geist mich nicht dazu ermutigt oder wenn ich mich verschließe dem Heiligen Geist, dass er mich dazu ermutigt, dann wird das alles nichts bringen. Aber hier bewirkt der Heilige Geist, was ich als automatisch gesagt habe, das bewirkt der Heilige Geist in der ersten Gemeinde, diese Fürsorge füreinander und diese Liebe untereinander. Amen.